Herr, wir schauen auf zu dir als der Schöpfer dieser Welt. Wir schauen auf zu dir, dir Sohn Gottes, Jesus Christus. Und wir schauen heute besonders auf, weil wir zu dieser Geschichte gehören von deinem Volk. Amen. Israel feiert am 14. Mai den 70. Geburtstag. Der junge und der sehr alte Staat feiert nebst bekannten Jubiläen auch einige nicht so bekannte Gedenktage, die von grosser Bedeutung sind für das jüdische Volk. Ich möchte nur einige wenige davon kurz erwähnen. Beersheba, 31. Oktober 1917, wer heute die Stadt besucht, Beersheba im Süden von Israel, der entdeckt mitten in einer Wohnanlage Gräber, grosses Grabmal mit Gräberreihen, die auf ein Kreuz zulaufen. Und zwar sind es Gräber von britischen, australischen und neuseeländischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg eine Schlacht geschlagen haben, eine Entscheidungsschlacht. Und zwar haben am 31. Oktober 1917 800 australische und neuseeländische Kavalleristen 4000 türkisch-osmanische Soldaten in nur wenigen Stunden überwältigt und besiegt. Da war der Durchbruch für die Eroberung, Rückeroberung vom heutigen Israel. Der General, der den Erfolg miterleben durfte, hat wenige Zeit später auch Jerusalem definitiv erobert und ist dort eingezogen, durch Jaffa-Tor, mit seinen Soldaten. Und er ist nicht hoch zu Ross eingeritten, sondern er ist gelaufen aus Ehrfurcht vor dem Augenblick. 1918 sind dann auch noch die restlichen osmanischen Heer geschlagen worden und zum endgültigen Rückzug aus dem Gebiet gezwungen worden. Im gleichen Jahr, 2. November 1917, ist die Balfour-Erklärung verabschiedet worden. Der britische Außenminister Lord Balfour hat die zionistische Bewegung auf der ganzen Welt und vor allem in seinem Land, in Großbritannien, die Errichtung von einer nationalen Heimstätte für Juden zugesichert, und zwar im jetzigen Israel. Die Zusicherung hat dann sehr, sehr lange warten lassen, ist immer wieder wieder gestorben zwischendurch, bis zum Exodus Juli 1947. Dort sind 4530 jüdische Holocaust-Überlebende auf ein Schiff gestiegen, ein ehemaliger Vergnügungsdampfer Exodus. Im Juli 1947 von Frankreich auf Israel haben sie flüchten oder emigrieren. Und die britische Mandatsregierung hat über Jahrzehnte eine Schaukelpolitik betrieben, einmal mehr pro-jüdisch, einmal mehr pro-arabisch, je nachdem, welche Interessen das gerade für sie eine Rolle gespielt haben. Und so ist auch die jüdische Zuwanderung dort bald begrenzt worden. Und dem Schiff Exodus, da ist von Kriegsschiff eingezingelt worden von England, ist in Hafen von Haifa geführt worden. Dort hat man die Leute gezwungen, auf 3 englische Schiffe zu steigen. Und die 3 englischen Schiffe haben die Juden wieder zurückgebracht nach Frankreich. Dort haben sich die geweigert, das Schiff zu verlassen, sodass England dann gezwungen war, weiterzufahren mit ihnen. Sie sind auf Hamburg gefahren mit ihnen. Dort haben sie in 2 Internierungslager gesteckt. Und dann hat der weltweite Protest angefangen. Heute noch erinnert eine Gedenktafel in Hamburg an der Elbe an das Ereignis. Nach einem Monat ist der öffentliche Druck so gross geworden, dass die britische Mandatsregierung, die dort mal in Hamburg war, nach dem Ersten Weltkrieg, die Juden hat müssen freilassen, und ein grosser Teil davon hat es wieder versucht, dann auf Israel zu emigrieren. Da hat der jüdische Staat beschleunigt, also Gründung, und zwar noch im gleichen Jahr, 19, das ist die Gedenktafel in Hamburg, im 29. November 1947, hat die Generalversammlung der UN beschlossen, das Gebiet in einen jüdischen und in einen palästinensischen Staat zu gliedern. Und ein Jahr später ist der Staat Israel ausgerufen worden vom Ben-Gurion in Tel Aviv am 14. Mai 1948. Fast auf den Tag genau haben auch die unglaublichen Kriege angefangen, die nachher gekommen sind. Da ist der Saal, den man heute noch anschauen kann in Tel Aviv. Die Gründung vom Staat Israel. Und dann haben die Kriege angefangen. Da sind alle Kriege aufgezeichnet. Ich möchte nur noch auf einen eingehen. Und zwar die Wiedervereinigung von Jerusalem am 6. Juni 1967 hat der Sechstagekrieg angefangen. Der hat sich letztes Jahr 50 Mal gejährt. Und da hat natürlich das große Fest stattgefunden am 10. Juni, am Ende des Sechstagekriegs. Die Wiedervereinigung von Jerusalem, wo der öffentliche Zugang wiederhergestellt worden ist. Und seitdem können auch Touristen Klagemauer und den Tempelberg wieder besuchen. Jerusalem, die ewige Stadt, oder nächstes Jahr in Jerusalem, ist so ein bekannter Spruch, wo ich dabei war an einer Israelreise. Da hat uns der Reiseführer gesagt, Haifa sei die schönste Stadt von Israel. Ich habe dann interveniert und gesagt, da ist doch Jerusalem. Der Reiseführer sagt, nein, Jerusalem ist die schönste Stadt der Welt. Oder eben eine ewige Stadt. Jerusalem wird genauso im Alten und im Neuen Testament erwähnt. Und eins ist deutlich, Jerusalem ist ein zentraler Begriff in der Bibel. Übrigens im Koran wird Jerusalem nicht einmal erwähnt. Das ist ganz wichtig auch zum Wissen in den Diskussionen. Wisst ihr, wie viel Mal Jerusalem in der Bibel erwähnt wird? Über 900 Mal. Die Vergangenheit von Jerusalem ist einzigartig. Die Stadt vom Frieden ist in ihrer 3000-jährigen Geschichte 18 Mal erobert worden, meistens dabei zerstört und immer wieder aufgebaut worden. Die Zukunft von Jerusalem ist einzigartig. Jerusalem ist eine ewige Stadt. Zum ersten Mal wird Jerusalem erwähnt vom Priester Melchisedek, und zwar, wo der Abraham 4000 Jahre am Melchisedek begegnet ist. Da heißt es, Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, er war ein Priester Gottes des Höchsten. Im Neuen Testament wird es ganz ähnlich zitiert, dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als er vom Sieg über die Könige zurückkam und segnete ihn. Also der Melchisedek wird König von Salem genannt, Salem Stadt vom Frieden und gleichzeitig Priester Gottes. Es ist eine geheimnisvolle Gestalt, wo nur ganz wenig gesagt wird, eine ewige Gestalt. Jerusalem ist unter dem König David zur volle Blüte gekommen. Der Name hat sich dann gewandelt von Salem auf Jerusalem. Das Wort Friedenstadt steckt immer noch drin. Im Alten Testament ist dann durch den Salomo der Tempel gebaut worden. Und das ist der eigentliche Höhepunkt, wo die Bundeslade dann ihr würdiges Haus gefunden hat, ihren würdigen Platz. Und dort in selben Augenblick, wo das ist die eine von den ursprünglichen Modellen der Stadt. Und da ist der Tempel, wo noch eingeweiht worden ist. Ein Versuch von einer Zeichnung. Und während dieser Einweihung ist etwas passiert. Und zwar lesen wir, als aber die Priester aus den Heiligen gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Gott hat den Tempel erfüllt mit seiner Gegenwart und er hat dem Salomo gegenüber bestätigt, dass das sein ewiger Wohnort ist. Als Salomo das Haus des Herrn gebaut hatte und das Haus des Königs und alles, was er zu machen gewünscht hatte, erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm erschienen war in Gibeon. Und der Herr sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und Flehen gehört, das du vor mich gebracht hast, und habe dies Haus geheiligt, das du gebaut hast, dass ich meinen Namen dort wohnen lasse, ewiglich. Meine Augen und mein Herz sollen da sein, alle Zeit. Wenn die Juden heute ihr grösstes Fest feiern, Pessach oder das Passafest, schliessen sie den Sederabend, den letzten Abend, ab mit dem Wort nächstes Jahr in Jerusalem. Und sie sagen das auch, wenn sie in Jerusalem wohnen. Warum? Ich zitiere jetzt einen Juden, der die Antwort gegeben. Man kann Kilometer weit von Jerusalem entfernt sein. Selbst wenn man dort lebt, man kann auf der anderen Seite der Welt sein, aber dennoch nur einen Schritt entfernt. Denn Jerusalem ist weit mehr als nur eine Stadt. Es ist ein Ideal, das zu erreichen, wir versuchen. Und dann sagt er weiter, Jerusalem bedeutet Stadt des Friedens. Ein Platz des Friedens für Körper und Seele, Himmel und Erde. Das Ideal und die Realität. Das jüdische Volk wurde in Ägypten geboren, in Sklaverei. Aber ihnen wurde gesagt, dass auf der anderen Seite einer großen Wüste ihre Bestimmung läge. Ihr gelobtes Land. Als unsere Vorväter vor mehr als 3300 Jahren aus Ägypten auszogen, unternahmen sie die ersten Schritte auf einer langen Reise nach Jerusalem. Ihre Reise setzten wir fort. Allerdings sind wir noch nicht angekommen. Selbst wenn man in der Stadt namens Jerusalem lebt, solange es Leid, Ungerechtigkeit und Unheiligkeit gibt, so lange haben wir das gelobte Land noch nicht erreicht. Wenn wir am Seder sitzen, erkennen wir, dass ein weiteres Jahr vorbei ist und wir noch vollenden müssen. Aber wir werden dort ankommen. Wir sind um einiges näher am gelobten Land, als wir es letztes Jahr waren. Wir sind einige Schritte weiter im Freiheitsmarsch der Generationen überspannt. Dieses Jahr sind wir Sklaven. Nächstes Jahr werden wir frei sein. Nächstes Jahr in Jerusalem. Shalom. Wortwörtlich. Jeder Jude weiß im tiefsten Herzen, dass Jerusalem nicht ist wie jede andere Stadt. Jerusalem ist eine schöne Stadt. Vielleicht sagen einige, es gibt noch schönere. Aber es gibt keine Stadt, die einzigartig ist wie Jerusalem, ewig ist wie Jerusalem. Jerusalem ist einzigartig, weil Gott sich Jerusalem erwählt hat als Ort von seiner Offenbarung, als Ort von der Erlösung, als Ort von seiner Geschichte, Mittelpunkt. Da wird Gott den Schlusspunkt setzen über die Geschichte von dieser Welt. Die Stadt Jerusalem wird einmal untergehen wie jede andere Stadt, aber an ihrer Stelle wird ein neues, ewiges Jerusalem entstehen. Da schreibt es die Offenbarung: Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Jerusalem ist einzigartig und wir wollen heute die Frage nachgehen, welche Bedeutung Jerusalem in der Erlösung von seinem Volk, in der Erlösung von der Welt hat. Wir wollen zuerst einen Blick auf die Geschichte vom Alten Testament werfen. Den Psalm haben wir schon miteinander gelesen. Lasst uns ziehen zum Haus des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volk Israel zu preisen, den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht. Die Throne des Hauses David wünscht Jerusalem Glück, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Jerusalem ist zum politischen und religiösen Zentrum von Jerusalem geworden. Es ist die Hauptstadt für Jerusalem seit dem König David. Mit dem herrlichen Tempel, wo der Salomo gebaut hat, ist die Freude letztendlich dann vollkommen gewesen für das Volk. An dem Ort haben sie regelmäßig ihre Gottesdienste gefeiert. Da haben sie Gott geopfert. An dem Ort hat sich Gott offenbart zu ihnen geredet und hat ihnen auch Zeichen geschenkt von der Versöhnung. An dem Tempel ist 7 Jahre lang gebaut worden, ohne Lärm. Es ist kein Stein behauen worden. Die sind alle von außerhalb Jerusalem behauen worden, auf Jerusalem transportiert und dann in aller Stille gesetzt worden. 7 Jahre lang. 370 Jahre später, im Jahr 588 vor Christus, hat die zweite Belagerung angefangen durch den König Nebukadnezar. 586 vor Christus ist Jerusalem und der Tempel zerstört worden und ein grosser Teil vom Volk ist babylonische Gefangenschaft geführt worden. Unter anderem auch der Daniel und seine 3 Freunde, kann man nachlesen im Buch Daniel, im 3. Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Das ist die erste Belagerung. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, Gott gab in seine Hand, in die Hand von einem heidnischen König, den König von Juda, einen Teil der Geräte aus dem Haus Gottes, später noch alle. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Hat Gott zulassen. Da hat sich die Prophetie, die prophetische Warnung über Generationen, die der Mose schon ausgesprochen hat, wenn ihr nicht mehr auf mich hört, dann werdet ihr in die Fremde geschickt werden. Das Land wird es nicht mehr geben. Da hat sich es angefangen zu erfüllen. Das ehemalige Weltreich unter dem David und dem Salomo ist nach dem Tod vom Salomo zerrissen worden in Nord- und Südreich. Ein Volk von der Sünde im Leben vom Salomo. Und wenige Jahre später, das heisst genau 372 Jahre später, ist das Volk deportiert worden auf Babel, Jerusalem und der Tempel ist völlig zerstört worden. Gott hat das selbst verfügt. Ich habe schon erwähnt, der Herr gab Joachim, den König von Juda, in die Hand Nebukadnezars. Das ist der Weg, wo das Volk geführt worden ist von Jerusalem nach ins heutige Syrien. Stimmt's? Irak. Eine neue Leidenszeit für Gottes auserwählte Volk hat angefangen. An die Zeit knüpft ein altes Lied, das auch Sklaven in Nordamerika gesungen haben. Kennt ihr vielleicht an den Ufern von Babylon? Bei den Flüssen von Babylon, da setzten wir uns hin. Ja, wir weinten, als wir uns an Zion erinnerten. Jesaja, Jeremia und besonders der Hesekiel berichtet hautnah von dieser Gefangenschaft. Sie haben in dieser Zeit gelebt. Und der Daniel war einer von ihnen. Als junger Mann ist er nach Babel gekommen. Und als alter Mann war er immer noch in der Fremde. Und er hat ganz genau gewusst, Babel ist das Volk der Sünde im Volk, in seinem Volk. Darum sind wir da. Darum sind wir nicht daheim. Darum liegt Jerusalem in Scherben und Asche. Und dann, als er alt worden ist, ist der Daniel wieder auf Knie. Das hat er immer wieder gemacht. Und dann lesen wir im 1. Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde. In diesem 1. Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte, zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten in Sack und Asche. In dieser Fastenzeit, wo Daniel in der Fremde auf Knie gegangen ist, hat ihm der Engel Gabriel die Zukunft von Jerusalem, von der ganzen Welt offenbart. 70 Jahre soll die Gefangenschaft in Babel dauern, da haben die Propheten gesagt. Und dann soll etwas Neues anfangen. Daniel hat um die Verheißung gewusst und darum ist er auf seine Knie gelegen. Wir kennen ja die Geschichte von Daniel. Er hat schon in jungen Jahren dreimal am Tag sich Zeit genommen zum Betten. Vermutlich im Alter noch mehr. Später, nach dem ersten Fasten, treffen wir nochmal ein im Kapitel 10 im Daniel-Buch im dritten Jahr des Königs Kyros, neuer Herrscher von Persien, wurde dem Daniel, der Belshazzar heißt, etwas offenbart, was gewiss ist und von großen Dingen handelt, und er achtete darauf und verstand das Gesicht. Zu der Zeit trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein und kam nicht in meinen Mund. Ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Wieder hat Daniel mit Gott gerungen. 70 Jahre hast du gesagt. Und wieder hat sich der Engel Gottes offenbart und hat Daniel erklärt, noch mehr Zusammenhänge von der Zukunft, eine prophetische Schau, wo man in den Grundzügen wiederentdeckt in der Offenbarung. An dieser Stelle wird zum ersten Mal der König Kyros erwähnt von Persien. Er hat das babylonische Weltreich überwunden und ist zum neuen Weltherrscher aufgestiegen. Und jetzt ist etwas geschehen, was wir uns kaum vorstellen können. Wir können es nachlesen im Buch Esra. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Also zuerst hat er den Nebukadnezar aufgerüttelt und ihm gesagt, Jerusalem ist dran, Vernichtung. Und jetzt holt er den Kyros, der König, der keine Ahnung hat von dem Gott von Jerusalem, von Israel, höchstens aus den Büchern. Und er sagt, jetzt habe ich einen Auftrag für dich. Dass er in seinem ganzen Königreich mündlich, auch schriftlich verkünden ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir, also er hat etwas geahnt oder gewusst von dem Gott. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Also es ist nicht wirklich sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außerdem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Also jetzt schickt der Kyros einen Brief in das ganze Weltreich und vor allem an den Ort, wo das passiert, und sagt, helft den Juden, Jerusalem, den Tempel wieder aufzubauen und später auch die Stadtmauer. Wieder ist Gott der Handelnde. Zuerst mit dem Nebukadnezar, Zerstörung. Und jetzt schrieb Gott ein neues Kapitel, wieder ein heidnischer König. Wieder Werkzeug in Gottes Hand, unter seinem Befehl und Schutz und mit seiner finanziellen Unterstützung kehrt das Volk aus Babylon zurück und baut den Tempel mit Unterstützung, Sponsoren. Von wem? König Kyros und die Völker, die drumherum leben, müssen auch mithelfen. Jerusalem ist aus Schutt und Asche neu geboren worden, wie das gewesen sein muss, Da beschreibt der Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen ziehen und erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden, wahrhaftig. Dann wird unser Mund voll Lachens, unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes getan an ihnen. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihre Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Was sagen die Juden am Ende vom Pessach? Nächstes Jahr in Jerusalem. Israel feiert den 70. Geburtstag. 70 Jahre sind es her, seit Israel ein zweites Mal aus Schutt und Asche auferstanden ist. Ein weiteres Wunder von göttlich erfüllter Prophetie. Nächstes Jahr in Jerusalem haben Millionen zum ersten Mal nach dem Holocaust. Nächstes Jahr in Jerusalem haben Millionen von Überlebenden vom Holocaust das erste Mal erlebt im Land von ihren Vätern. Die letzten Holocaust-Überlebenden leben noch, sind nicht mehr viele. Nächstes Jahr in Jerusalem und dann, da wissen wir jetzt, meinen die Juden und auch wir nicht die sichtbare Stadt, sondern der Ort vom Frieden und von der Erlösung. Und auf dem Weg, da sind auch wir. Menge von uns wissen, wie so eine zerstörte Stadt kann aussehen. Als Bild. Wie sich eine babylonische Gefangenschaft anfühlt. Menge von uns schauen zurück auf eine zerbrochene Vergangenheit. In ihrem Leben. Oder auf eine Zeit, wo man in der Zerbrochenheit gelebt hat. Wo die Hoffnung auf die Zukunft erloschen war. Oder die Frage, Problem sich türmt haben vor allem, wie die gestorbene Hoffnung der Juden in Babylon. Aber Gott kann Neues schaffen. Das Volk Israel, die Rückkehr vom Volk aus der Gefangenschaft ins verheißene Land, der Wiederaufbau von Jerusalem und dem Tempel sind ein Hinweis auf das Wunder, das Gott immer wieder neu schaffen kann, auch in unserem Leben. 2. Korinther lesen wir die bekannte Stelle, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden, Neues entsteht. Und Kräfte für das Neue kommen nicht von uns, die kommen von einem anderen Ort. Oder ein interessanter Vers im Zusammenhang. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung. Da wird von der Zukunft geredet, aber in der Gegenwart. Ganz eine eigenartige Satzstellung. Als ob wir schon am Ziel werden. Und im Glauben an Jesus Christus sind wir bereits am Ziel. Sind wir erlöst? Haben wir Frieden mit Gott? Sind wir Schwestern und Brüder von Jesus Christus? Sind wir ein Teil vom auserwählten Volk? Jesus ist am Ziel und durch die Verbindung mit ihm haben wir schon einen Fuß im Himmel. Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 19 heißt, dass Jesus im Ziel ist hinter dem Vorhang. Und dort ist unsere Seele verankert. Anker. Sagenhaftes Bild. Wie die Zeit vom neuen ewigen Jerusalem für mich und dich. Wenn sie kommt, dann werden wir alle die Freude miterleben vom Psalm 126. Wir werden sein wie die Träumenden und noch nicht fassen, was wir sehen. Wir werden, heißt im Lied, wir werden lachen und glücklich sein. Wir werden brüllen und lachen miteinander, weil wir nicht mehr wissen, wie wir uns sollen verhalten, weil es so unglaublich wird sein, so schön. Siehe, ich mache alles neu, werden wir dann hören. Wir sind unterwegs. Vielleicht, das wissen wir nicht, ist jemand von uns oder mehr als eins nächstes Jahr wirklich in Jerusalem. Ich meine im Himmlischen. Das wissen wir nicht. Vielleicht ist der eine oder der andere nächstes Jahr im sichtbaren Jerusalem. Das könnte auch passieren. Wünsche ich euch. Der Tag kommt, wo uns die Worte nicht mehr wie ein Rätsel vor Augen stehen, sondern wo wir mit eigenen Augen werden sehen, das ewige Jerusalem. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, Klavi, Kristall. Und ich möchte noch weiterlesen. Sie hatte eine große und hohe Mauer, 12 Tore, auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich den Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Die Mauern der Stadt hatten 12 Grundsteine, auf ihnen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Alle, die schon mal in Jerusalem gewesen sind und sagen, ja, ich kenne mich ein bisschen aus, die werden den Stadtplan nicht mehr können brauchen. Im neuen Jerusalem. Es wird völlig neu sein. Im neuen Jerusalem wird kein Stein mehr vom alten sein. Auch die Geografie wird sich vollständig verändert haben. Das heißt, und er zeigte mir einen Strom vom lebendigen Wasser, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron des Lammes, mitten auf dem Platz. Und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte jeden Monat. Und dann lese ich noch weiter. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Seine Knechte werden ihm dienen. Und jetzt kommt noch etwas. Es wird keine Nacht mehr sein. Wir bedürfen keiner Leuchte des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was haben wir gesungen im Lobpreis? Alle Völker werden dich anbeten, die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar sein. Nächstes Jahr in Jerusalem, für da lohnt es sich zu leben.